Deutschlandfunk, Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Am Wochenende jährt sich zum 80. Mal das Attentat des 20. Juli und damit auch die Hinrichtung der Widerständler. Als Stauffenberg-Attentat ging der Anschlag in die Geschichte ein. Schon der Name zeige die Lücke im kollektiven Gedächtnis, schreibt die Journalistin Ruth Hoffmann in ihrem Buch über die Ereignisse von 1944, das übrigens für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert war. Das Auswärtige Amt und die Kolonien, so heißt ein Sammelband von Historikerinnen über die deutsche Kolonialzeit und deren Folgen bis in die Gegenwart. Außerdem stellen wir Ihnen zwei Bücher zum Nahostkonflikt vor, Der hundertjährige Krieg um Palästina von Rashid Khalidi sowie Bedrohtes Israel von Avi Primor. Und zum Schluss eine Geschichte Afrikas aus hauptsächlich afrikanischer Perspektive. Am 20. Juli 1944 verübte Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, im Führerhauptquartier einen Bombenanschlag auf Adolf Hitler. Es sollte der Auftakt für einen Staatsstreich sein. Doch Hitler wurde nur leicht verletzt. Nach dem Krieg vergingen viele Jahre, bis die Widerständler nicht mehr diffamiert, sondern geehrt wurden. Ruth Hoffmann beschreibt in ihrem Buch den Umgang mit dem Stauffenberg-Attentat nach 1945, ihrer Ansicht nach eine Entwicklung voller Widersprüche, Vereinnahmungen und Versäumnisse. Otto Langels mit den Einzelheiten.
Alljährlich versammeln sich Repräsentanten aus Staat und Gesellschaft im Berliner Bendlerblock, um der Männer zu gedenken, die dort noch in der Nacht des 20. Juli 1944 als Widerstandskämpfer erschossen wurden. Darunter General Friedrich Olbricht und Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Es waren jedoch nicht allein hohe Militärs, die Hitler stürzen wollten, und es wäre verkürzt, so die Autorin Ruth Hoffmann, die Verschwörung gegen das NS-Regime auf den Namen Stauffenberg zu reduzieren, auch wenn er es war, der die Bombe im Führerhauptquartier platzierte und zündete.
Der Mythos fängt eigentlich schon dabei an, dass der Begriff Stauffenberg-Attentat völlig zu kurz greift. Also weder war es Stauffenberg allein, noch war es nur ein Attentat, sondern ein geplanter Staatsstreich, für den das Attentat eben nur der Auftakt sein sollte. Und Stauffenberg hat das nicht alleine gemacht, sondern hinter ihm stand ein breites Bündnis aus Militärs und Zivilisten.
Die Hamburger Historikerin Ruth Hoffmann hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Mythos Stauffenberg-Attentat zu dekonstruieren. Dies gelingt ihr in einer anschaulich geschriebenen Darstellung vorzüglich. Dabei geht es ihr nicht um das Attentat selbst. Hoffmann konzentriert sich vielmehr darauf, wie der 20. Juli 1944 nach dem Krieg verklärt und politisch instrumentalisiert wurde. Nach 1945 dauerte es viele Jahre, auch das schildert die Autorin eindrücklich, bis die Verschwörer als Widerstandskämpfer überhaupt anerkannt und geehrt wurden.
Der 20. Juli 1944 war immer ein schwieriges Datum und ein Stachel im Fleisch deutscher Selbstgewissheit, weil er das Märchen vom verführten Volk entlarvte, das von nichts gewusst habe, und weil er zeigte, dass es möglich gewesen wäre, sich anders zu verhalten.
Mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Nationalsozialismus änderte sich das Bild. Die Widerständler, allen voran Graf Stauffenberg, erschienen nunmehr in einem hellen Licht. Sie verkörperten das andere Deutschland, ihr Handeln galt als Aufstand des Gewissens. Unterschlagen wurde, so Ruth Hoffmann, dass sie alles andere als makellose Helden gewesen waren.
Stauffenberg und viele andere, gerade im Militär, waren zunächst überzeugte Nationalsozialisten. Und gerade Stauffenberg ist ja erst relativ spät, also nämlich 1943, zur Verschwörung dazugekommen.
Ruth Hoffmann beschreibt nicht nur, wie schwer den Westdeutschen die Erinnerung an den Widerstand gegen Hitler fiel, den Umgang der Ostdeutschen mit dem nationalsozialistischen Erbe erwähnt sie nur am Rande, sie beleuchtet auch ausführlich die Schattenseiten dieser Entwicklung. Der konservative Aufstand aus den Reihen Adliger und Militärs wurde in der Bundesrepublik geehrt. Der Widerstand von Kommunisten und Sozialisten, Gewerkschaftern und Deserteuren dagegen weitgehend missachtet und diffamiert. Zugleich kamen Träger und Mitläufer des NS-Regimes wieder in Amt und Würden, während überlebende NS-Opfer jahrelang um Renten und Entschädigung kämpfen mussten, zum Teil vergeblich. Ein Fall unter vielen.
Marion Freisler bekam ihre Rente schon seit 1955, die der Witwe eines Staatssekretärs wohlgemerkt, denn als solcher war ihr Mann im Reichsjustizministerium tätig gewesen, bevor er Präsident des Volksgerichtshofes wurde. Ab 1974 konnte sie sich über eine deutliche Rentenerhöhung als Schadensausgleich freuen, die ihr das Versorgungsamt mit dem Argument gewährte, ihr Mann hätte nach dem Krieg in der Privatwirtschaft Karriere machen können.
Angesichts solcher Vorfälle ist es nicht verwunderlich, dass Ruth Hoffmann ihr Buch mit unverkennbarer Sympathie für die diskriminierten, an den Rand gedrängten und diffamierten Opfer des NS-Regimes geschrieben hat. Auch im Bendlerblock, dem Sitz der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, ist die Kontinuität zwischen Nationalsozialismus und Nachkriegszeit sichtbar. Dort, wo unter anderem Stauffenberg erschossen wurde, steht seit 1953 die überlebensgroße Bronzestatue eines an den Händen gefesselten nackten Mannes.
Ausgerechnet dieses Denkmal wurde allerdings auf Initiative der Angehörigen der ermordeten Widerstandskämpfer von einem NS-Künstler, nämlich Richard Scheibe, geschaffen. Das fand anscheinend niemand anstößig.
Richard Scheibe war regelmäßig auf NS-Kunstausstellungen präsent. Hitler und Goebbels kauften seine Werke. Aber bereits 1953 erhielt er das große Bundesverdienstkreuz. Eine deutsche Karriere. In ihrer Betrachtung des deutschen Widerstands verweist Ruth Hoffmann auf einen Aspekt, der ihr besonders bedeutsam erscheint, gerade angesichts aktuell zunehmender rechtsextremer Tendenzen. Im Kampf gegen das NS-Regime kam ein vielfältiges Bündnis zustande. Menschen mit sehr unterschiedlichen Einstellungen, Konservative und Kommunisten, Militärs und Pazifisten, Christen und Gewerkschafter stellten für ein gemeinsames Ziel ihre Differenzen zurück.
Für mich ist der 20. Juli ein Beispiel dafür, wie es möglich ist, aufeinander zuzugehen, trotz politischer Uneinigkeit. Und bei den Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, die uns alle angehen, ist das, denke ich, wenn man so will, das Vermächtnis des Widerstands, jedenfalls meiner Meinung nach.
Ruth Hoffmanns Buch ist ein beeindruckender Beitrag zu einem wichtigen Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte. Ein mehr erzählendes als wissenschaftliches Werk. Gleichwohl hat sie ihre Darstellung mit einem umfangreichen Anmerkungsapparat versehen. Rätselhaft ist jedoch, warum das knapp 50-seitige Quellenverzeichnis nicht gedruckt vorliegt, sondern nur online einzusehen ist.
Das Resümee von Otto Langels über Ruth Hoffmanns Buch »Das deutsche Alibi – Mythos Stauffenberg-Attentat«, wie der 20. Juli 1944 verklärt und politisch instrumentalisiert wird. Im Goldmann Verlag erschienen, Umfang 400 Seiten, Preis 24 Euro. Das Buch beginnt mit einer Karte der ehemaligen deutschen Kolonien und zeigt, welche Pläne es für weitere Besetzungen gab. Im hinteren Einband sind Abbildungen von Museen und beschädigten Denkmälern. Die thematische Bandbreite des Sammelbands ist dementsprechend. Das Auswärtige Amt und die Kolonien. Geschichte, Erinnerung, Erbe. Wie der Titel verrät, geht es um die konkrete Verantwortung für die oft brutale und generell rassistische Kolonialpraxis der Deutschen. Herausgegeben haben ihn die Historiker Carlos Alberto Haas, Lars Lehmann und David Simo gemeinsam mit ihrer Kollegin Brigitte Reinwald. Wolfgang Stehnke hat den Band für Andruck gelesen.
1904 erließ General Lothar von Trotha in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, zur Bekämpfung des aufständischen Volks der Herero folgenden Befehl an die kaiserliche Schutztruppe.
Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber oder Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen.
Wer nicht erschossen wurde, der verdurstete oder verhungerte in der Wüste. Es war der erste Völkermord der deutschen Kolonialgeschichte. Formal begann diese Geschichte 1884, als in Südwestafrika die Handelsniederlassung des Bremer Kaufmanns Lüderitz als sogenanntes Schutzgebiet unter die Verwaltung des Reiches gestellt wurde. Sie endete 1919 durch die im Versailler Vertrag erzwungene Abtretung der Kolonien an die vom Völkerbund bestimmten Mandatsmächte, vor allem Großbritannien und Frankreich. Mit der Herrschaftspraxis, den Denkmustern und den Langzeitfolgen dieser 35 Jahre befasst sich der Sammelband Das Auswärtige Amt und die Kolonien. Das Herausgeberteam vertritt die These:
Das Auswärtige Amt hat eine Mitverantwortung für Gewalt und Verbrechen in den deutschen Kolonien. Die Angehörigen des Auswärtigen Amtes dachten und handelten in den Kategorien von Superiorität und Inferiorität. Aufgrund ihrer Herkunft, Kultur und Geschichte sahen sie sich den Menschen im globalen Süden überlegen. Bis in die jüngste Vergangenheit hat sich das Auswärtige Amt seiner Verantwortung für den deutschen Kolonialismus nicht gestellt.
Zum Zeichen, dass das anders werden solle, hat das Außenamt nun diesen Sammelband finanziert, ohne inhaltlich oder konzeptionell Einfluss zu nehmen. Die insgesamt 17 Beiträge von Historikerinnen, Germanisten, Museumsleuten und anderen Kulturwissenschaftlern gelten nicht allein dem Kolonialbesitz des Deutschen Kaiserreichs. Sie untersuchen den Kolonialismus ohne Kolonien in der Weimarer Republik ebenso wie kolonialpolitische Vorstellungen des NS-Regimes, den halblegalen Erwerb von Kulturgütern oder den gegenwärtigen Umgang mit Kolonialdenkmälern. Es geht also auch um Postkolonialismus, samt dem entsprechenden Jargon der Anhängerschaft der Theorien Foucaults. In der Einleitung warnen die Herausgeber vor der Sprache der archivalischen Quellen des Buches, die heutzutage als herabwürdigend und beleidigend empfunden werden könnte.
Die am vorliegenden Band beteiligten Personen distanzieren sich ausdrücklich von der aktiven Verwendung rassistischer und diffamierender Terminologien in der Gegenwartssprache.
Auf der Berliner Afrika-Konferenz 1884-85 wurden die Einflusssphären der europäischen Mächte abgesprochen und die Grenzen auf dem afrikanischen Kontinent mit dem Lineal gezogen. Politikern und Diplomaten galt Afrika als Niemandsland, das im Wettlauf um kolonialen Besitz ohne Rücksicht auf indigene Strukturen verteilt werden konnte. Reichskanzler Otto von Bismarck, dem das Auswärtige Amt unterstand, lehnte Kolonialpolitik zunächst ab, schwenkte unter dem Druck von Interessengruppen aber um, damit das Reich im Vergleich zu anderen Mächten nicht zu kurz komme. Den ökonomischen Nutzen schätzte er gering ein. Gleichwohl wurde noch unter Bismarck im Auswärtigen Amt mit dem Aufbau einer Kolonialabteilung begonnen, aus der 1907 das Reichskolonialamt entstand. Eine Behörde, die trotz kritischer Stimmen sozialdemokratischer oder liberaler Parlamentarier wenig tat, um Menschenschinderei und Ausbeutung in den Kolonien zu unterbinden. Der Sammelband baut darauf auf, dass Historiker in der Bundesrepublik wie in der DDR im Zuge ihrer Forschungen über den Imperialismus die deutsche Kolonialpolitik in den Blick genommen haben. Er wirft Schlaglichter auf Problemkreise, die lange nicht wahrgenommen wurden. So etwa die Mitwirkung von Indigenen im Machtapparat der weißen Herren am Beispiel der Kolonie Togo in Westafrika. Kokou Azamed, Germanist und Historiker von der Universität Lomé, zitiert in seinem Beitrag einen Erlass des Gouverneurs Adolf Friedrich zu Mecklenburg.
Farbige Angehörige der Polizeitruppen dürfen in der Handhabung der Maschinengewehre nicht ausgebildet werden. Ein Maschinengewehr muss stets von einem Europäer bedient werden, wohl aber dürfen Farbige diesem bei der Bedienung behilflich sein.
Wie Azamed herausarbeitet, verweist das Dekret des Gouverneurs auf eine besondere Herrschaftstechnik. Die afrikanischen Mitglieder der deutschen Polizeitruppe stammten nicht aus dem Land selbst. Sie gehörten zum Volk der Hausa und waren als Söldner angeworben worden. Von deutschen Offizieren gedrillt, sollten sie in Togo unter den Einheimischen Furcht und Schrecken verbreiten. Koku Azamed analysiert solche Herrschaftsverhältnisse anhand historischer Fotografien, die die Exekution von Körperstrafen an Togoern durch schwarze Kolonialsoldaten dokumentieren. Bei der Disziplinierung durch Prügel widmete der kommandierende deutsche Unteroffizier den letzten von 25 Hieben stets dem Kaiser. Azamed weist darauf hin, dass Ordnungsvorstellungen aus der Kolonialzeit für viele seiner Landsleute prägend geblieben sind.
Ein guter Teil der Gesellschaft in Togo hat lange und bis in die jüngste Zeit gewaltsame Erziehungsmethoden als wirksam und positiv bewertet. Viele Menschen glauben, dass Gewalt zu Disziplin und Ordnung führt.
Texte über Fragen der Restitution von Kulturgütern an die ehemaligen Kolonien gehen auf die Rolle des Außenministeriums in den 1970er und 1980er Jahren ein. Hier zeigt sich, dass die Beamten als zentrale Akteure in den Verhandlungen ganz auf der restriktiven Linie deutscher Museen und Stiftungen lagen und deren Interessen teilten. So hielt ein vortragender Legationsrat erster Klasse 1977 fest:
Das Auswärtige Amt ist sich mit allen Beteiligten, besonders aber mit der Kultusministerkonferenz und den unmittelbar betroffenen Museumsdirektoren, darin einig, dass in dieser heiklen und politisch brisanten Angelegenheit größte Zurückhaltung geboten ist.
Dieser Geist, das zeigt das vorliegende Buch sehr deutlich, ist mittlerweile passé. Mit seinen Fallstudien, die nicht bei den 35 Jahren direkter Herrschaft stehen bleiben, liefert es keine geschlossene Gesamtdarstellung, wohl aber Anstöße zu weiterer Forschung. Auch wenn nicht alle Erkenntnisse brandneu sind und einige Beiträge sich überschneiden, gehen Herausgeber und Autorenteam hier wichtige Schritte auf dem Wege zu genauerer Aufklärung der deutschen Kolonialgeschichte.
Wolfgang Stehnke war das über Das Auswärtige Amt und die Kolonien. Geschichte, Erinnerung, Erbe. Herausgegeben von Carlos Alberto Haas, Lars Lehmann, Brigitte Reinwald und David Simo. Im Verlag CH Beck erschienen, 592 Seiten, 36 Euro.
Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Zum Nahostkonflikt gab es in den vergangenen Jahren nur wenige Neuerscheinungen auf dem deutschen Buchmarkt. Seit Oktober vergangenen Jahres hat sich das geändert. Neben Erlebnisberichten und Analysen zum Überfall der Hamas und der israelischen Vergeltung gibt es auch einige historische Bücher. Vor kurzem haben wir Ihnen etwa den Titel 1948, der erste arabisch-israelische Krieg von Benny Morris vorgestellt, das nach mehr als 10 Jahren nun auch auf Deutsch vorliegt. Ebenfalls gerade übersetzt wurde das Buch des amerikanisch-palästinensischen Historikers Rashid Khalidi über den 100-jährigen Krieg um Palästina. Hören Sie eine Besprechung von Stefan Dietjen.
Wenn es Lehren aus der Eskalation des Krieges in Israel und Gaza seit dem 7. Oktober letzten Jahres geben soll, dann müsste dazu die Erkenntnis gehören, dass eine Wahrnehmung der Palästinenser, ihrer Geschichte und ihrer Perspektiven auf die Geschichte des Nahostkonflikts eine der Voraussetzungen für einen Ausstieg aus der Logik der Gewalt ist. Die Behauptung Benjamin Netanjahus, eine Friedensordnung im Nahen Osten schaffen zu können, die das Schicksal der Palästinenser ausblendet, hat sich als politische Lebenslüge erwiesen. Auch sie hat eine Vorgeschichte.
So etwas wie die Palästinenser gibt es nicht,
behauptete die israelische Premierministerin Golda Meir 1969. Mit Flugzeugentführungen, Attentaten und Bombenanschlägen wurden Israelis und die Weltöffentlichkeit eines anderen belehrt. Der Historiker Rashid Khalidi hat in früheren Büchern, vor allem in seinem 1997 erschienenen Hauptwerk Palestinian Identity, nachgezeichnet, wie sich schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts mit der Emanzipation urbaner Eliten in Haifa, Jaffa und Jerusalem sowie als Reaktion auf die Dynamik der zionistischen Bewegung und die koloniale Neuaufteilung des ehemaligen Osmanischen Reiches eine palästinensische Identität herausgebildet hatte. 2020 veröffentlichte Khalidi sein Buch über die 100-jährige Geschichte des Nahostkonflikts, das seitdem einer der zentralen Referenzpunkte der englischsprachigen Debatten darüber geworden ist. Dass der Schweizer Unionsverlag die gut 300 Seiten jetzt als Übersetzung herausgebracht hat, ist eine wichtige und lange überfällige Erweiterung des deutschen Diskursraumes. Khalidi, der als Nachfolger von Edward Said das Institut für moderne arabische Studien an der Columbia University in New York leitet, schreibt seine Geschichtserzählung aus einer besonderen Beobachterposition. Als Wissenschaftler, der auf einen reichen Quellenschatz und umfassende Literaturrezeption zurückgreift, zugleich aber auch als Zeitzeuge mit autobiografischen Einschüben. In den 80er und 90er Jahren hatte Khalidi enge Verbindungen zur PLO-Spitze, erlebte den Libanonkrieg in Beirut, nahm als Mitglied der palästinensischen Delegation an den Friedensverhandlungen in Washington und Madrid teil. Einer seiner Vorfahren war Yusuf Dia al-Din Pascha al-Khalidi, ein islamischer Gelehrter und Beamter des Osmanischen Reiches, der die bis heute existierende Khalidi-Bibliothek in der Altstadt von Jerusalem gründete. Yusuf Dia übermittelte 1899 einen langen Brief an Theodor Herzl, in dem er dem Vordenker des modernen Zionismus größten Respekt, persönliche Sympathie und Verständnis ausdrückte.
Wer denkt daran, den Juden das Recht auf Palästina zu bestreiten? Mein Gott, historisch gesehen ist es wohl ihr Land,
schrieb Yusuf Dia, erinnerte Herzl aber zugleich daran, dass das Land inzwischen von anderen als den Israeliten bewohnt werde, die nicht akzeptieren würden, verdrängt zu werden.
Um Gottes Willen, man soll Palästina in Ruhe lassen,
schloss der Gelehrte seinen Brief mit einem so flehentlichen wie vergeblichen Appell. Herzl antwortete mit dem Versprechen, mit dem auch die kolonialen Unternehmungen seiner Zeit gerne als humanitäre Missionen legitimiert wurden, Intelligenz, Unternehmergeist und finanzielle Mittel der Siedler würden auch der indigenen Bevölkerung zu Glück und Wohlstand verhelfen. Rashid Khalidi stellt dem Tagebucheinträge Herzls gegenüber, die andere Intentionen offenbaren.
Den Privatbesitz der angewiesenen Ländereien müssen wir sachte expropriieren. Die arme Bevölkerung trachten wir unbemerkt über die Grenze zu schaffen.
Enteignung, Landnahme und Vertreibung sind für Khalidi das Grundmuster des Konflikts. Er beschreibt ihn als 100-jährigen Krieg, im englischen Original gegen Palästina, in der Übersetzung abmildernd um Palästina. Mutig ist die Entscheidung des Verlags, den Untertitel unverfälscht zu übersetzen, eine Geschichte von Siedlerkolonialismus und Widerstand. Im deutschen Diskurs sind das Reizwörter, sie führen meist zu reflexartigen Abwehrreaktionen, die aber vor allem den Blick auf schlichte Daten und Tatsachen der Geschichte versperren. Sie ist von asymmetrischen Machtverhältnissen, kolonialen Übergriffen und unverhältnismäßiger Gewalt geprägt. In Khalidis mit einer erdrückenden Fülle von Zitaten, Quellenverweisen und Zahlen begründeten Narrativ stellt sie sich als bis in die Gegenwart dauernde Abfolge von Kriegserklärungen gegen die Palästinenser dar. Über Generationen gewachsene Besitzansprüche und Autonomiebestrebungen der arabischen Bevölkerung wurden konsequent und gewaltsam mit politischer, ökonomischer und militärischer Übermacht unterdrückt. Khalidi stellt den Opferzahlen von Anschlägen der PLO und palästinensischen Aufständen, die regelmäßig um ein Vielfaches höheren Zahlen ziviler Opfer auf palästinensischer Seite gegenüber. In einem Nachwort für die deutsche Ausgabe kann Khalidi das Übermaß israelischer Gewalt nach den Hamas-Angriffen vom 7. Oktober als Bestätigung seiner These in die Kette früherer Exzesse einreihen. Der Mythos, nachdem Israel in einem Land ohne Volk für ein Volk ohne Land entstand, wurde schon seit den 80er Jahren durch die sogenannten neuen Historiker in Israel widerlegt. Benny Morris, Ilan Pappé, Avi Schleim, Tom Segev und andere schrieben aus einer israelischen Perspektive, primär für ein israelisches Publikum. Pappé sprach von einer ethnischen Säuberung Palästinas. Morris öffnet in seinem ebenfalls gerade auf Deutsch erschienenen Buch 1948 einen nicht weniger ernüchternden Blick auf Kriegsverbrechen und Vertreibungsfantasien in der israelischen Staats- und Militärführung. Morris verkörpert zugleich die Wendung weiter Teile der israelischen Gesellschaft nach rechts und beklagt in Interviews, dass die Vertreibung der arabischen Bevölkerung in den Gründerjahren Israels nicht konsequent genug durchgeführt worden sei. Rashid Khalidis Geschichtserzählung aus palästinensischer Sicht führt zu einer weitergehenden Desillusionierung. Erschreckend sind die vielen Belege für die doppelbödige Rhetorik israelischer Regierungsvertreter und ihrer westlichen, vor allem amerikanischen Unterstützer. Ernüchternd zugleich die Nahbeobachtung der dysfunktionalen und in sich zerstrittenen palästinensischen Führungseliten. Schuld am Scheitern von Friedensbemühungen weist Khalidi nicht zuletzt Yasser Arafat zu, der nach dem Vertrag von Oslo glückstrunken über die Rückkehr aus dem Exil in seiner Mukatta in Ramallah saß und nicht sah, wie die Voraussetzungen für eine palästinensische Staatlichkeit systematisch durch Mauern, Zäune und Checkpoints verbaut wurden. In seinen abschließenden Überlegungen folgt Khalidi dem Geist seines Vorfahren Yusuf Dia. Im Nachwort zur englischen Erstausgabe 2019 setzt er auf Reformen der palästinensischen Führung und Verschiebungen im globalen Machtgefüge.
Vielleicht werden solche Veränderungen es den Palästinensern ermöglichen, gemeinsam mit den Israelis und anderen Menschen weltweit einen anderen Weg als den der Unterdrückung eines Volkes durch ein anderes zu gehen.
Die Entwicklung der Gegenwart hat diese Hoffnung in weite Ferne rücken lassen. Was möglich bleibt, ist das Bemühen, den Konflikt, seine Genese und unterschiedliche historische Erfahrungen daraus besser zu verstehen. Das ist nicht zuletzt für den inneren Frieden in einem Land wie Deutschland bedeutsam, das die Heimat der größten palästinensischen Diaspora Europas ist. Auch deshalb ist die deutsche Ausgabe von Rashid Khalidis Buch eine Chance, die verhärteten Blockaden und Perspektivverengungen im Diskurs über den Nahostkonflikt zu lockern und damit die Voraussetzung für einen schwierigen, aber notwendigen Dialog zu schaffen. Die bittere Alternative wäre die Fortschreibung der Geschichte von wechselseitiger Gewalt, Unterdrückung und Separation.
Stefan Detjen besprach Rashid Khalidi, der hundertjährige Krieg um Palästina, eine Geschichte von Siedlerkolonialismus und Widerstand. Aus dem Englischen übersetzt von Lucien Leites, im Unionsverlag erschienen, die 382 Seiten kosten 26 Euro. Avi Primor war in den 90er Jahren israelischer Botschafter in Deutschland. Heute leitet er einen trilateralen Studiengang für israelische, palästinensische und jordanische Studenten in Israel. Sein aktuelles Buch beschreibt seine Heimat im Krieg. Er bewertet die Kriegsführung von Israel und Hamas und fragt nach der Zukunft. Bedrohtes Israel, ein Land im Ausnahmezustand, so der Titel. Jan-Christoph Kitzler hat das Buch gelesen und den Autor getroffen.
Avi Primor ist inzwischen 89 Jahre alt und immer noch ein aufrechter Mann. Er empfängt in einer hellen Wohnung ganz oben in einem Tel Aviver Hochhaus und er hat vor, Klartext zu reden.
Ah, ich bin kein Diplomat. Ja.
Seine Karriere als Diplomat hatte er lange hinter sich. Aber er war nicht nur in den Jahren als israelischer Botschafter in Deutschland zwischen 1993 und 1999 eine wichtige Stimme seines Landes, er ist es immer noch. Sein neuestes Buch heißt Bedrohtes Israel. Es handelt von einem Land im Ausnahmezustand. Damit meint er natürlich auch den Terror des 7. Oktober, den Tag des Überfalls der Hamas und anderer Organisationen aus dem Gazastreifen. Primor, der von sich sagt, er könne ohne ausländische Medien nicht zurechtkommen, weiß, dass es am Anfang viel Solidarität für Israel gab, aber auch, dass sich die öffentliche Meinung gedreht hat.
Was sieht man heute im Fernsehen? Was sich in dem Gazastreifen abspielt. Wie man dort die Städte zerstört und Menschen umbringt und so weiter und so weiter. Man kann das 100-mal erklären und sagen, wenn die Terroristen sich innerhalb der Zivilbevölkerung verschanzen, dann müssen wir sie dort bekämpfen, wo sie sich befinden. Das kann man 1000-mal erklären. Aber wenn man die Bilder sieht, vergisst man das. Und dadurch haben wir die öffentliche Meinung im Westen verloren. Oder zum Großteil verloren.
Doch das liegt nicht nur am Leid in Gaza. Denn Israel ist in seinen Augen nicht nur von außen bedroht, sondern auch von innen. Hart geht er in seinem Buch mit der Regierung unter Ministerpräsident Netanyahu ins Gericht. Netanyahu, so schreibt er, habe gar kein Interesse an einem Ende des Krieges. Denn so wörtlich, der Tag, an dem der Krieg endet, markiert den Anfang seines, Netanyahus, Endes.
Ohne die Rechtsextremisten bei uns, ich würde sagen, sogar die Faschisten bei uns, hat die Regierung keine Mehrheit. Und Netanyahu ist sich dessen sehr, sehr bewusst. Erstens, weil er an der Macht bleiben will, das ist normal. Zweitens, weil er vor Gericht stehen muss, wegen Korruption. Und solange es Kriegszustand gibt, ist er irgendwie teilweise geschützt vor dem Gericht. Und deshalb ändert sich nichts.
Deswegen verkaufe Netanyahu den Israelis die Erzählung vom absoluten Sieg. Die Rede von der völligen Zerstörung der Hamas hält Primor für reine Rhetorik. Israels ehemaliger Botschafter in Deutschland fragt in seinem Buch nach den Gründen für den Terror des 7. Oktober. Er macht dafür, neben dem Vernichtungswillen der Hamas, auf israelischer Seite eine Mischung aus Arroganz und Gleichgültigkeit, auch gegenüber den Palästinensern verantwortlich. Ohne Verständnis für die furchtbaren Verbrechen der Hamas zu haben, spricht er das Grundsatzproblem an, das einer Lösung im Nahostkonflikt entgegensteht, die israelische Besatzung.
Was die Besatzung anbelangt, ja, das ist wirklich heute für mich das Wichtigste. Weil wegen der Besatzung wir keine Lösung für die Nahostkrise finden können. Das ist wirklich der Grund, der Kern der Sache. Die Leute interessieren sich überhaupt nicht dafür, was die Menschen dort, wer sie sind, was sie wollen, was sie brauchen, was die Zukunft ist. Und alles geht nur um Macht, das heißt Militärmacht. Das kann nicht halten. Das gibt es nicht.
Nach innen sieht er sein Land Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten, von den, wie er schreibt, Zerstörern der Unabhängigkeitserklärung bedroht, die für Zwang, Diskriminierung, Besatzung und ewigen Krieg stehen. Damit meint er Benjamin Netanyahu und seine rechtsextremen und streng religiösen Koalitionspartner, die Israel mit ihrer sogenannten Justizreform zu einem anderen Land machen wollen. Und auf die Frage nach der Lösung des Nahostkonflikts hat Avi Primor eine zugleich einfache, aber auch unendlich schwierige Antwort.
Man muss an Wunder glauben. Letzten Endes wird es keinen Ausweg geben, außer ein Palästinenserstaat. Es wird nicht anders möglich sein.
Avi Primor. Sein Buch Bedrohtes Israel, ein Land im Ausnahmezustand, ist im Quadriga Verlag erschienen. Es füllt 220 Seiten und kostet 24 Euro. Sie hörten einen Beitrag von Jan-Christoph Kitzler.
Thank you.
Zainab Badawi ist in Großbritannien vor allem als Journalistin und Filmemacherin bekannt. Geboren wurde sie im Sudan. In Oxford studierte sie Geschichte und Anthropologie. Seit langem beschäftigt sich Badawi mit afrikanischer Geschichte. Nun hat sie ein Buch dazu vorgelegt mit dem Titel »Eine afrikanische Geschichte Afrikas«. Meine Kollegin Dina Netz hat es gelesen.
Den Buchtitel »Eine europäische Geschichte Europas« würde man wohl als tautologisch empfinden. Eine amerikanische Geschichte Amerikas auch. Der Titel »Eine afrikanische Geschichte Afrikas« hingegen ergibt als Signal der Selbstermächtigung durchaus Sinn. Denn die Geschichte des Kontinents haben bislang überwiegend andere aufgeschrieben, meistens Europäer. Diese Schieflage will Zainab Badawi zumindest ein wenig beheben.
Ich wollte dieses Buch schreiben, weil es genau das ist, was ich vor vielen Jahren selbst hätte lesen wollen. Als einer, die unter der Sonne Afrikas geboren wurde, war mir die reiche Geschichte des Kontinents seit langem bewusst. Allerdings war dieses Wissen in großen Teilen bruchstückhaft und ich suchte vergeblich nach einer zugänglichen und doch relativ umfassenden Geschichte Afrikas mit besonderem Fokus auf die Schlüsselmomente und aus der Feder von Afrikanern und Afrikanerinnen.
Badawi hat etwa 10 Jahre lang recherchiert, allein 7 Jahre lang hat sie 30 afrikanische Länder bereist, Dutzende Menschen befragt, Akademiker ebenso wie engagierte Bürgerinnen und Bürger. Die 11 Bände der von afrikanischen Forschenden verfasste General History of Africa zieht sie ebenso zu Rate wie westliche Quellen. Einen Anspruch auf Objektivität oder Wissenschaftlichkeit erhebt Badawi bewusst nicht. Dennoch versucht sie sich spürbar nach allen Seiten abzusichern, denn ihr Ziel ist hoch gesteckt.
Ich möchte eine Neuausrichtung des Narrativs erreichen. Daher schaffe ich ein Gegengewicht zu der häufig negativen Wahrnehmung des Kontinents und seiner Bevölkerung und stärke unser kollektives Wissen über seine Geschichte. Damit kommt eine andere, wahrhaftigere Geschichte Afrikas zum Vorschein.
Zainab Badawi lenkt den Blick auf die Lücken, also vor allem auf die vorkoloniale Geschichte Afrikas und auf die Rolle der Frauen. Sie konzentriert sich bewusst auf Porträts berühmter Regierender.
Ich stelle ausgewählte Persönlichkeiten vor, die den Kontinent stark prägten, weil ich glaube, dass Geschichte am besten verstanden wird, wenn sie sich in markanten Bildern einprägt. Untersucht werden dabei überwiegend Herrschergestalten, da die Quellen aus der mündlichen Überlieferung in Afrika hauptsächlich Leben und Taten der großen Anführer behandeln.
Dass Zainab Badawi ihre Herangehensweise so ausführlich erläutert, leuchtet ein, denn die Spezifika afrikanischer Geschichte dürften zumindest einem westlichen Lesepublikum, an das sich das Buch auch richtet, nicht unbedingt geläufig sein. Bei der Aneinanderreihung von Herrschenden und Dynastien der verschiedenen Reiche des gesamten afrikanischen Kontinents verschwimmen einem allerdings irgendwann die Könige und Sultane vor Augen. Zur konsekutiven Lektüre eignet sich das Buch eher nicht, aber ganz sicher ist es als Einstieg aufschlussreich oder als Nachschlagewerk für Menschen, die sich für bestimmte Aspekte oder Epochen afrikanischer Geschichte interessieren. Badawis durchaus subjektiver Zugang ist eigenwillig. Die Autorin berichtet zum Beispiel, wie verzaubert von der Schönheit des Kontinents sie war, wie fasziniert von den Königen von Kusch im heutigen Sudan. Sie lässt ihre eigenen Beobachtungen und Wertungen immer wieder einfließen und ihre Sympathie für bestimmte Lebensweisen durchblicken. Ihr Buch ist ein ungewöhnlicher, aber durchaus origineller und flüssig geschriebener Zwitter aus historischem Sachbuch und persönlicher Betrachtung. Zainab Badawi liefert auch interessante Einblicke in innerafrikanische Diskurse. So zeichnet sie zum Beispiel nach, welche Wirkung die aktuelle Restitutionsdebatte über in der Kolonialzeit geraubte Kulturgüter auf die afrikanische Kunstszene hat. Oder sie skizziert die Debatte über kulturelle Aneignung bezüglich der Frage, inwiefern das Pharaonenreich als afrikanisch betrachtet werden kann. Das Fazit der Autorin?
In meinen Augen sollte es nicht darum gehen, das alte Ägypten auf der Grundlage der Hautfarbe seiner Bewohner als afrikanisch oder nicht afrikanisch zu bezeichnen. Vielmehr wird an dieser Debatte sichtbar, wie dringend wir unsere Definitionen und vielleicht unsere Stereotype über die Afrikaner hinterfragen müssen. Es gibt mehr ethnische Diversität in Afrika als auf jedem anderen Kontinent. Und es ist unmöglich und absolut unnötig, die Zugehörigkeit zu Afrika auf die Hautfarbe reduzieren zu wollen. Ägypten pflegte von Anfang an enge Verbindungen mit seinen Nachbarkulturen, sowohl in Afrika als auch in Vorderasien. Doch seine Lage auf dem afrikanischen Kontinent bedingt, dass es am Ende doch ein Teil Afrikas war, ist und immer bleiben wird.
Zeynep Badawi ist bei aller Meinungsfreude spürbar um Differenzierung bemüht. Im Kapitel über die sozialen, ökonomischen und kulturellen Folgen der Sklaverei verschweigt sie nicht, dass auch Afrikaner am Handel mit versklavten Menschen beteiligt waren und daran gut verdienten. Am Schluss lässt die Autorin sich aber doch etwas zu sehr von ihrer Euphorie über die derzeitige Aufbruchsstimmung davontragen, wie viele afrikanische AutorInnen, die zurzeit über ihren Heimatkontinent schreiben. Korruption, Gewalt, Armut, Fluchtbewegungen verschweigt Badawi zwar nicht, geht aber doch etwas lapidar darüber hinweg. Zeynep Badawis Buch hat durchaus Schwächen, die die Autorin zum großen Teil selbst einräumt, aber es hat eine wesentliche Stärke. Es gibt einen Eindruck von der reichen Geschichte Afrikas und verweist auf all das, was noch auf seine Erforschung wartet.
Dina Netz war das über Zeynep Badawi, eine afrikanische Geschichte Afrikas. Vom Ursprung der Menschheit bis zur Unabhängigkeit. Im Piper Verlag erschienen, übersetzt von Henning Dedekind und Elsbeth Ranke. Umfang 510 Seiten, Preis 28 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag hören Sie etwas über Kobalt und welches Elend der Abbau dieses Rohstoffs unserer digitalen Welt im Kongo verursacht. Außerdem eine Abrechnung mit der britischen Kolonialherrschaft in Indien. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.